Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Wir kümmern uns hier weiter um die größte Demokratie der Welt, um Indien und sprechen jetzt mit Shalini Randeria. Sie arbeitet unter anderem als Soziologin am Institut für die Wissenschaft vom Menschen in Wien. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Frau Randeria, Sie sind Inderin, haben in den 70er Jahren in Delhi studiert und seitdem die wirtschaftlich erfolgreiche Entwicklung Ihres Landes sicherlich verfolgt, mit Wachstumsraten von 5 bis 10% jährlich. Das hat Millionen Inder aus der Armut gebracht, aber für Sie ist das keine Erfolgsgeschichte. Warum?
Die ist eine partielle Erfolgsgeschichte. Das heißt, eine 7-8% Wirtschaftswachstumsrate ist schon beachtlich. In den letzten Jahren hat diese wirtschaftliche Wachstum dazu geführt, dass Millionen von Inder, Inderinnen nicht mehr unter der Armutsgrenze leben. Die ist aber, deshalb sagte ich partiell, weil für meinen Begriffen leben immer noch zu viele Inder, Inderinnen. Immer noch unter der Armutsgrenze. Das ist das ein Problem. Aber für mich ist dieses Wirtschaftswachstum auch problematisch und deshalb ist es nicht eine reine Erfolgsgeschichte, weil es mehrere Facetten hat, die diese triumphale Narrative von die weltweit höchste ungebremste Wirtschaftswachstumsrate etwas relativiert. Die ökologischen Folgen dieser Wirtschaftswachstum sind da nicht einkalkuliert. Das sind zum Beispiel verheerende Folgen, was die ländliche Bevölkerung anbelangt, insbesondere was die indigene Bevölkerung Indiens anbelangt, Schwinden von Waldflächen, Wasserknappheit, zum Beispiel auch jetzt in Gujarat, westlicher Teil Indiens, wo Premier Modi selber stammt. Die Bauern leiden unter sehr, sehr großen Wasserproblemen. Also es gibt kaum Trinkwasser in der Gegend, wo er selber herkommt. Teilweise ist dieses Wirtschaftswachstum auch der Tatsache verschuldet, dass der Ressourcenabbau, also Mineralienabbau, sehr zugenommen hat. Und das lässt einfach nicht nur den Wald verschwinden, sondern sehr viele Landflächen komplett brach. Es verschwindet die Lebensgrundlage von Millionen von Menschen, die vertrieben werden aus ihren Dörfern und Waldgebieten, um der Großindustrie Platz zu machen. Das heißt, es hat eine Schattenseite, was auch die soziale Folgen für dieses Wirtschaftswachstum anbelangt. Diese Menschen werden vertrieben, landen in den städtischen Slums, wo sie auch keine Arbeit finden. Und das ist ein weiterer problematischer Aspekt. Denn früher ist man davon ausgegangen, dass die Leute, die ihre Lebensgrundlage auf dem ländlichen Gebiet verlieren, werden durch die Industrialisierung einfach in der Arbeiterklasse aufgenommen. Was wir heute sehen, ist einfach keine bewusste im Kauf nehmen davon, dass wir Millionen von Menschen einfach überflüssig machen. Sie werden nicht absorbiert in diesen neu wachsenden Zweigen, denn es ist, wie man so schön auf Englisch sagt, sehr viel jobless growth. Es ist Wachstum, aber ohne, dass dadurch gute Arbeitsplätze oder überhaupt welche geschaffen werden.
Sie haben schon, ich muss hier mal ganz kurz unterbrechen, ja? Frau Randeria, bevor wir alle Punkte jetzt gleich abarbeiten, den Premier Modi angesprochen, der aus Gujarat kommt, wie Sie auch, aus einem westlichen Bundesstaat. Thematisiert er Ihnen genug im Wahlkampf die Probleme, die Sie jetzt angesprochen haben?
Nein, überhaupt nicht. Also die wirtschaftlichen Probleme des Landes werden komplett außer Acht gelassen. Er thematisiert eine wirtschaftliche Erfolgsgeschichte ohne die Problematik, dass es keine Inclusive Growth ist. Das ist nicht ein Wachstum, der weite Bevölkerungsschichten einbezieht. Zum Beispiel auf dem Land ist nicht nur die Armut groß, sondern wir haben in wachsendem Maße einfach eine Verelendung dadurch, dass die Agrarpreise fallen. Die Kosten steigen für die Nahrungsmittelproduktion und sehr, sehr viele Bauern in verschiedenen Teilen des Landes Selbstmord begehen. Und diese ganzen Probleme der Agrarentwicklung, die wachsende Polarisierung zwischen Armen und Reichen in Indien, die ökologischen Folgen des Wachstums werden nicht nur Premierminister Modi, sondern von den meisten politischen Parteien kaum thematisiert.
Warum ist das so?
Modi ist in den Wahlkampf getreten vor 5 Jahren mit dem Slogan Ache Din, gute Tage, also Entwicklung, und hat versprochen, diese ungebremste Wirtschaftswachstum. Und er natürlich will unterstreichen, dass diese, genauso wie er versprochen hat, zustande gekommen ist. Und die Probleme, die damit verbunden waren, also ohne Not selbst verursacht durch die sogenannte Demonetarization, also die Tatsache, dass man vor 2 Jahren plötzlich 80% der Währungsnoten, also Papierscheine, Geldscheine, für ungültig erklärt hat über Nacht, hat besonders die kleinen Leute getroffen. Und das wird alles weggewischt, weil es im Wahlkampf natürlich nicht hilft.
Wenn wir uns die Probleme jetzt mal anschauen, die Sie angesprochen haben, könnte da die politische Opposition, also vor allen Dingen die Kongresspartei, daraus nicht politisches Kapital schlagen? Und warum tut sie es offenbar nicht?
Sie könnte, aber sie tut es zu wenig, nach meiner Meinung. Sie führt eher einen Kampf, eine politische Kampagne und Kampf, der gegen Modi persönlich und Korruptionsskandale gerichtet ist. Sie ist auch ein bisschen in Schwierigkeiten geraten in den Wahlkampf wegen der sehr großen Bedeutung, die das ganze Thema Terrorismus und nationale Sicherheit in den letzten Tagen gewonnen hat. Und daraus versucht natürlich die Regierung Kapital zu schlagen. Das Thema der Unterhöhlung demokratischer Institutionen und Prozessen in Indien ist eine, der eigentlich von der Oppositionsparteien viel mehr thematisiert werden sollte, wie auch das große Problem, dass die säkulare Verfassung des Landes gefährdet ist. Und das wird einfach zu wenig getan, auch von der Opposition.
Welches Indien erhoffen Sie sich denn nach dieser Parlamentswahl? Und wenn Sie jetzt beide auch kritisiert haben, also die Hindu-Nationalisten der BJP von Premier Modi und auch die Kongresspartei, fühlen Sie sich denn überhaupt vertreten von einer Kraft in Indien derzeit?
Also ich fühle mich von keiner dieser Parteien vertreten. Aber wie Sie wissen, also 900 Millionen Inderinnen werden wählen, aber die 30 Millionen von uns, die im Ausland leben, werden nicht wählen dürfen, weil wir in Indien keine Briefwahl haben und nicht aus der Ferne in irgendeiner Form wählen dürfen. Nichtsdestotrotz, also das Indien, was ich mir wünschen würde, wäre das Indien, das unsere Verfassung verspricht. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir zu den Grundprinzipien der indischen Verfassung und der Gründungsväter dieses Landes zurückkehren.
Welche sind das Ihrer Meinung nach?
Unsere Verfassungswerte sind ganz klar Rechtsstaatlichkeit, Säkularismus, soziale Gerechtigkeit, auch für die unteren Kasten. Eine Umverteilung, eine gerechte Verteilung des Reichtums. Und wir haben sogar ökologische Gerechtigkeit jetzt nachträglich in der Verfassung verankert.
Vielen Dank. Shalini Randeria, Soziologin, unter anderem am Institut für die Wissenschaft vom Menschen in Wien. Herzlichen Dank nach Wien.
Vielen Dank.
Damit aber nicht genug zu Indien und der Parlamentswahl in der größten Demokratie der Welt. Morgen reisen wir hier nach Gujarat. Das haben wir gerade schon gehört. Das ist dieser Bundesstaat im Westen Indiens, aus dem der Premierminister Modi kommt. Dort ist er groß geworden, im doppelten Wortsinn. Also reisen wir dorthin, hier im Weltzeit-Podcast, in unserer indischen Woche. Ich bin André Zanto, hören Sie gern wieder rein.